Guten Tag und herzlich willkommen zur 7. Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Alle Episoden dieser Staffel wurden in unserem Podcast-Studio auf der Bus to Bus 2026 in Berlin aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Expertinnen der Branche, Vertreterinnen der Politik und Startups. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich erneut für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobility-Szene machen. Zur Unterstützung für diese Staffel habe ich eine tolle Auswahl an verschiedenen Moderatorinnen und Moderatoren dabei. Ich freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus to Talk. In unserem Podcast-Studio auf der Bus to Bus 2026 heiße ich heute den Zukunftsforscher und Mobilitätsexperten Dr. Stefan Karsten willkommen. Er leitet außerdem das Advisory Board der Bus to Bus und kuratiert das Programm unseres Future Forums. Sprechen möchte ich heute mit ihm über den Mobilitätsreport 2027. Unter dem Titel Zukunft bewegen hat er die wichtigsten Mobilitätstrends zusammengefasst und ich sage: Herzlich willkommen, Stefan.
Danke dir, liebe Kerstin. Ich freue mich.
Stefan, eine Frage bestimmt schon oft an dich gestellt. Warum Mobilität? Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Also es war tatsächlich ganz faktisch begründet. Ich bin als Student, als Geografiestudent habe ich angefangen, bei Daimler als Werkstudent tätig zu sein. Und das war die Zukunftsforschung bei Daimler, bei Mercedes. Mit Sitz in Berlin und Zukunftsforschung war faszinierend. Autos haben mich tatsächlich nie besonders interessiert, aber das Drumherum, wie Mobilität organisiert wird, wie es zustande kommt, wie ich es beeinflussen kann, das fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und so bin ich beim Thema Mobilität geblieben. Und als Geograf bin ich ja städtisch, urban, ländlich auch ein bisschen ausgebildet. Und diese Kombination ist natürlich genau das, worum es geht. Wie bewegen wir uns in den Räumen, die wir uns gestaltet haben.
Und was war damals Zukunft und was ist heute Zukunft?
Also über autonomes Fahren haben wir damals noch nicht nachgedacht.
Ich bin beruhigt.
Aber über Elektroautos haben wir schon nachgedacht. Aber du weißt ganz genau, wie schwierig das in Automobilindustrieköpfen verankert ist, da eine Veränderung herbeizuführen. Also wir hatten tatsächlich viele Szenario-Prozesse gemacht. Ich habe Zukunft über Szenarien kennengelernt und Szenarien sind sehr faszinierend, weil ich dadurch sehen gelernt habe. Ich habe verstanden, was Alternativen sind, was ein Trend ist, was aber auch einfach ungewiss ist, was sich verändern kann und wie wir diese Veränderung auch trotzdem aufnehmen können und sagen, was bedeutet das für heute, was bedeutet das für eine Organisation, was bedeutet das für eine Abteilung, wie müssen wir damit umgehen. Und also genau in dieser Kombination tatsächlich arbeite ich noch heute. Ich versuche über Szenarien mir die Welt zu erschließen, versuche Trends abzuleiten, von denen ich sicher bin, dass sie tatsächlich sich so realisieren werden. Und ich versuche Menschen, Organisationen, Institutionen zu helfen.
Und Szenarien machen ja irgendwo auch flexibel, ne? Also du bist quasi rein mental auf verschiedene Situationen vorbereitet und je nachdem, ne, welche Trends sich ergeben, holst du das geeignete Szenario aus der Tasche?
Eigentlich sind wir jetzt in einer Zeit, in der wir über Szenarien täglich debattieren müssten. Leider passiert genau das Gegenteil. Wir ziehen uns zurück. Wir haben Angst vor der Zukunft. Wir gestalten sie nicht. Also wenn ich von wir sage, dann eher die Bundesregierung oder die großen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Und das stimmt mich tatsächlich sehr nachdenklich. Also wir müssten doch eigentlich Lust auf Zukunft haben. Wir müssten doch Lust haben, Wohlstand neu zu definieren. Und das passiert gerade nicht. Und vielleicht sind Szenarien da tatsächlich ein Vehikel, auch ganz neutral über Zukunft und über Strategien nachzudenken.
Jetzt sind wir heute auch der Bus to Bus, Stefan. Und um uns herum wurde Nachhaltigkeit eindrucksvoll präsentiert. Also ich erinnere mich, die erste Bus to Bus 2017, da gab es noch unheimlich viele Dieselfahrzeuge, klassisch angetriebene Fahrzeuge. Und jetzt ist eigentlich alles Elektromobilität und natürlich auch noch andere Alternativen. Umrüstung, Wasserstoff sind ein Thema. Als Zukunftsforscher, was interessiert dich an der Busbranche?
Die Busbranche ist ja eigentlich, also es heißt ja Bus to Bus. Ja, es geht ja von Bus zu Bus. Und das heißt, es liegt ja noch ganz viel dazwischen und ganz viel drumherum. Und das interessiert mich. Also wie ist der Bus eingebettet in das Mobilitätssystem? Und wir haben ja, also wir haben viel über Elektrifizierung in den vergangenen Jahren gesprochen. Es ist ja jetzt auch schon meine vierte Bus to Bus. Aber wir haben auch viel über ländliche Mobilität gesprochen. Und tatsächlich werden wir einen Schwerpunkt in diesem Jahr haben, wie wir mit den Bussen ländliche Mobilität neu gestalten können, nämlich autonomes Fahren. Als glaube ich, die große Lösung tatsächlich unserer Zeit. Zumindest die hoffnungsvollste Lösung unserer Zeit. Lösung ist es ja noch nicht. Und das heißt, also der Bus hat viel, viel von meinem Thema immer mit integriert. Wie kommen wir zum Bus? Wie nutzen wir den Bus? Wie buchen wir Busse? Wie reisen wir? Wie bereiten wir uns auf Reisen vor? Wie findet die Verbindung vom Bus nach Hause statt? Und das ist alles mit dem Bus abgedeckt. Also wir denken ja viel über die großen Gefäße, Linienverkehre und so weiter nach. Aber wir haben auch früher immer schon gesagt, eigentlich fängt doch ein Bus beim kleinsten Gefäß an. Also in dem Moment, wo ich etwas organisiere, gemeinschaftlich unterwegs bin, das ist doch eigentlich schon eine Busreise. Und deswegen finde ich die Bus-to-Bus höchst faszinierend.
Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Also wir sind sowieso fasziniert von Bussen. Eben auch diese Flexibilität, die Branche mitbringt. Das hat uns von Anfang an beeindruckt. Die Infrastruktur ist da. Jetzt sind die Antriebe nachhaltig. Also ein besseres, flexibleres und nachhaltiges Gefährt gibt es eigentlich kaum aus unserer Perspektive. Und du hast es gerade gesagt, in Zukunft auch autonom. Wir haben das Gefühl, alle stehen in den Startlöchern und warten jetzt darauf, dass Business Cases entstehen, die das Betreiben autonomer Flotten auch wirtschaftlich macht. Darüber wird hier auch viel diskutiert. Und ja, ich denke, das ist die nächste Stufe im Bereich Mobilität und gerade auch im On-Demand-Bereich.
Also du sagst es, wir haben ja viel über Business Cases auch bei Elektrifizierung gesprochen. Wann ist der Bus eigentlich ready für den operativen alltäglichen Einsatz? Und diese Phase haben wir erreicht. Also da wird niemand im Nutzfahrzeugsegment sagen, oh, die Busse sind zu teuer und auch die operativen Kosten beim Betrieb sind zu teuer. Im Gegenteil, das hat sich realisiert. Das ist keine Zukunft mehr, das ist Gegenwart. Und genau das Gleiche passiert jetzt mit autonomem Fahren. Also mein Gott, ich bin jetzt seit 30 Jahren dabei. Diese Zyklen der Innovation, die passieren immer gleich. Es kommt so ein Hype in den Medien, es kommt ein Hype in der Öffentlichkeit. Die ersten Debatten werden über eine Zukunftstechnologie geführt. Dann ebbt das alles ab, kommt so ins Tal der Depression, was eigentlich nur ein Tal der Entwickler ist, wo wirklich gearbeitet wird, wo wirklich umgesetzt wird. Und dann kommt es irgendwann nach Jahren so langsam auf die Straße. Und für mich ist das einfach jetzt genau prototypisch wie alles andere. Es ist einfach nur das klitzekleine Problemchen, wenn ich mal so ausdrücken darf. In Deutschland ist diese Phase, bis es dann sich realisiert, leider dann doch immer noch ein bisschen langsamer als in vielen, vielen anderen Ländern. Und da wünsche ich mir einfach mehr Mut und mehr Lust und mehr Optimismus, dass uns neue Technologie weiterbringen kann.
Zumal gerade in Europa und in Deutschland die Gesetzgebung ja relativ weit ist im Vergleich zu anderen Gegenden auf der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, das haben wir über die Jahre gelernt, wie gut wir hier unterwegs sind, was für ein Goldstandard wir tatsächlich hier definiert haben, kam schon wieder viel Kritik. Unser Goldstandard ist zu golden. Wir könnten auch mal ein bisschen laxer hier sein. Aber nee, es geht um Menschenleben, anderes.
Total.
Und wir kennen ja diese ethischen Dilemmata, die über Jahrzehnte jetzt diskutiert würden. Wie entscheidet ein autonomes Fahrzeug? Nimmt er das kleine Kind oder die Gruppe der älteren Menschen? Auf wen steuert er im Zweifel zu? Und da habe ich damals schon gesagt, diese Beispiele sind nicht zulässig. Denn beim autonomen Fahren habe ich ein Gesamtsystem, was analysiert, was versteht, was beobachtet. Natürlich wird es zu schrecklichen Unfällen kommen und es ist auch schon zu schrecklichen Unfällen gekommen. Aber die Beispiele zeigen ja, wir haben über 90% Reduktion bei schweren Unfällen, bei leichten Unfällen, bei Auslösern von Airbags. Also diese Technologie ist heute schon viel, viel sicherer als der menschliche Fahrer. Das heißt, wir waren mit unserem Standard gut und richtig unterwegs, um auch Vertrauen für die Branche zu generieren, um zu zeigen, hier kommt zu uns nach Deutschland. Wenn ihr gut seid, könnt ihr hier operieren und testen. Und das passiert ja jetzt auch langsam, geht's los.
Apropos testen, wir haben einen Autonomen hier vor Ort. Bist du mitgefahren?
Mit Kira bin ich selber noch nicht mitgefahren. Die testen ja in Darmstadt, in Hessen. Das ist jetzt nicht meine alltägliche Reiseroute. Und normalerweise sind die Fahrzeuge auch immer ausgebucht. Aber das ist einfach genau so ein Anwendungscase. Es ist ja lustigerweise kein Bus. Es ist ja zunächst mal ein PKW. Aber gedacht wird er als Bus, weil er natürlich eingesetzt wird als Teil eines ÖPNV-Systems, integriertes System. Und das ist ja genau richtig, dass so ein Auto hier steht und gezeigt wird. Und die fahren heute, glaube ich, mit Tempo 80 über die Landstraßen, vielleicht sogar schon Tempo 100. Und das ist dann eine Zukunft, worüber dann auch Thomas Drewes sprechen wird, gleich morgen oder gleich am 15. April, um es besser zu sagen. Wenn wir ein autonomes System in den ÖPNV integriert, was ist dann eigentlich das Zielbild für Deutschland für genau diese Mobilität?
Stefan, jetzt wollen wir eigentlich über den Mobilitätsreport sprechen. Erzähl mal, wie bist du rangegangen an diesem Jahr, beziehungsweise für 2027?
Es wurde mal wieder Zeit, hatte ich das Gefühl. Wir reden ja leider sehr wenig über Zukunft.
Hast du ausgesetzt 2026?
2026 habe ich also 2025 habe ich ausgesetzt. Da gab es keinen Report. Das heißt, jetzt ist er herausgekommen und er ist ja so ein ziehendes Moment. Ja, er heißt ja Mobility Report 2027, um uns in die Zukunft zu ziehen. Aber er soll uns auch nicht beliebig in die Zukunft ziehen. Deswegen kommt diese Namensgebung zustande. Und ich wollte einfach Themen setzen. Es macht leider keiner in Deutschland, Themen zu setzen, Themen zu definieren, über die wir sprechen müssen. Klar, es sind Themen dabei, die sind auch schon in der Welt, genau wie autonomes Fahren mit Kira, Deutsche Bahn, ist natürlich auch ein wichtiges Beispiel. Aber ich habe auch einfach Themen gefunden und identifiziert und analysiert, von denen ich glaube, dass wir viel stärker darüber reden müssen. Zum Beispiel die Bedeutung von Zeit. Zeit ist ein elementarer Aspekt der Mobilität. Also wenn ich mich im Winter in eine Haltestelle stelle und warte, wird die Zeit extrem negativ wahrgenommen. Und gleichzeitig investiert Uber Milliarden in sein ETA, in sein Estimated Time of Arrival, einfach als Wettbewerbsargument. Also was ist pünktlich? Welche Zeit kann transparent vorhergesagt werden? Was ist qualitätsvolle Zeit in der Mobilität? Und das ist natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema. Gerade auch für den ÖPNV, der das in Deutschland eigentlich eher nicht auf der Agenda hat, um es ganz, ganz deutlich zu sagen. Und gleichzeitig gehen wir zum Beispiel bei meinem Thema Zeit, das muss ich noch loswerden, gehen wir auf Pilgerreisen. Und zwar so viel wie nie zuvor. Menschen wollen sich Zeit nehmen, langsam für sich unterwegs zu sein.
Ja, vielleicht geht es auch vor allem darum, die Zeit als qualitätsvolle Zeit zu empfinden.
Richtig, genau.
Und das ist vielleicht nicht unbedingt gegeben, wenn du irgendwo im Winter stehst und auf ein Gefährt wartest.
Richtig.
Also
richtig.
Quality of Time ist...
Das ist die große Chance, aber auch große Gefahr für den ÖPNV der Zukunft, wenn ein Uber oder ein Lyft autonome Modelle einfach so durch die Welt schießen lässt und mich einfach damit abholen kann, ist der ÖPNV konkurrenzfähig? Hat er die gleichen Systeme? Hat er die gleichen Zeitversprechen? Und deswegen müssen wir da jetzt investieren und uns auf diese Zukunft vorbereiten, denn sonst wird alles nur noch privat organisiert. Zu ganz anderen Kosten, als ein ÖPNV das normalerweise tut.
Was hast du noch an Trends entdeckt oder erforscht?
Also ich habe viel über die Gen-Scooter geschrieben, also die Generation, die eben nicht automobilsozialisiert ist, die über Sharing-Angebote, über Smartphones die Welt sich erschließt.
Scooter für dich ein Bild für diese Zeit? Oder?
Scooter,
du meinst es nicht wörtlich, korrekt?
Naja, ich meine es natürlich schon wörtlich. Ich meine ein Scooter, aber es ist eher eine Provokation. Mhm. Weil wir in Deutschland ja sehr abfällig über den Scooter sprechen und wir verstehen gar nicht, welche fundamentale Bedeutung er tatsächlich schon für das Mobilitätssystem hat. Tatsächlich werden die Scooter-Nutzer immer älter und sehr rational und sehr nachhaltig. Das heißt, die meisten Scooter sind ja bei uns im Privatbesitz in Deutschland, weil die Menschen ihre erste Meile überbrücken müssen. Das heißt, der Scooter ist der Grund, warum viele, viele Autos gerade im ländlichen suburbanen Raum heute stehen gelassen werden. Und wir haben als Anekdote halt immer nur die Scooter, die auf den Bürgersteigen liegen.
Weil sie vielleicht so präsent sind.
Weil sie sehr präsent sind. Ja, und weil die Städte nichts dagegen tun. Aber trotzdem ist das natürlich eine Generation, die nicht nur Scooter nutzt, sondern halt alle Sharing-Angebote. Und die Mobilität drastisch verändern wird, weil sie eben anders sozialisiert ist. Und für diese Generation ist zum Beispiel Identität ein ganz zentraler Aspekt. Also da geht es nicht um die Goldkarte oder es geht auch nicht um Frequent Traveler, sondern es geht einfach darum zu verstehen, welche Bedeutung Mobilität für einen hat und auch zu wissen, wie Menschen mobil sind und auch die Haltung dahinter zu verstehen, was Mobilität ist. Und Identität spielt bei diesen ganzen Running Clubs und Bike Clubs und Walking Clubs zum Beispiel auch eine große Rolle. Menschen nehmen daran teil, einerseits um Kontakte zu knüpfen, aber andererseits auch um zu posten und zu zeigen, ey, wie ich heute wieder unterwegs gewesen bin und welche Strecke ich zurückgelegt habe und mit wem ich unterwegs gewesen bin. Also auch das ist ein Teil einer Identität und einer Mobilitätsgestaltung, die fundamental anders ist als in der Vergangenheit. Und deswegen ist das Auto nur noch ein Backup. Das muss man so offen und klar sagen. Auch ein zentraler Trend, das Auto steht immer häufiger rum. Noch viel mehr als noch vor 3, 4, 5, 10 Jahren. Und das heißt, es braucht eigentlich gar nicht mehr so viel, um die Menschen dazu zu bewegen, ihr Auto tatsächlich abzugeben. Sie wollen den Zugang zum Auto. Und auch die junge Generation macht den Führerschein. Meine Tochter spricht von nichts anderem als dem Führerschein. Aber sie wollen halt, oder sie brauchen kein Auto zu besitzen dafür. Sie wollen einfach die Teilhabe und die Möglichkeit, damit mal in Urlaub zu fahren oder zu IKEA zu fahren. Und klar, ist doch vollkommen legitim. Also genauso nutze ich mein Auto ja auch.
Vielleicht auch ein Unterschied, wo du lebst. Es ist jetzt auch eine sehr stetig geprägte, glaube ich, Einstellung. Ne? Also jemand, der auf dem Lande wohnt, der würde dir jetzt wahrscheinlich antworten, für mich ist das Auto immer noch das Mittel, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Ne?
So ist es, aber das kannst du auch übersetzen im Sinne von, da fehlt der Zugang.
Die Alternative, genau. Definitiv.
Und deswegen, da ist ja deswegen auch autonomes Fahren so spannend und da sind natürlich dann auch andere Business Cases spannend, wo ich glaube schon die Mietwagenhersteller das noch nicht wirklich auf dem Schirm haben. Aber solche Abo-Hersteller oder Anbieter wie Finn zum Beispiel, kurzfristige Angebote für den Sommer, für den Winter, für den Umzug in eine neue Stadt. Genau dafür brauche ich temporär Autos und ich glaube, die werden in Zukunft noch viel erfolgreicher werden.
Du sprichst ja auch immer in der Kombination von Mobilität und Räumen. Also bei den Szenarien, die du gerade beschreibst, wie werden sich Räume verändern? Kannst du kurz ein bisschen auf den Unterschied von Stadt und Land oder die Kombination eingehen?
Also zunächst mal der Unterschied. In der Stadt haben wir Mobilität, auf dem Land haben wir keine Mobilität. Also Mobilität bedeutet für mich Auswahl, Alternativen, Vielfalt. Die habe ich heute in städtischen Kontexten, aber nicht auf dem Land. Ich weiß aber, dass in ländlichen Räumen, wenn dort neue Geschäftsmodelle eingeführt werden, die auch erfolgreich sind, es braucht aber länger, bis sie erfolgreich sind. Aber auch dort funktioniert Carsharing. Es ist halt ein anderes Carsharing. Auch da funktioniert Scooter-Sharing. Es ist aber ein anderes Scooter-Sharing. Das heißt, es gibt Unterschiede, aber tatsächlich sind die Bedürfnisse der Menschen nach Mobilität sind gleich.
Definitiv.
Sind gleich. So, das heißt, ich hab einen dezidierten Stadttrend, Adaptive City, wo ich so eine Kombination gewählt habe aus Was für Sensoren, was für Daten, was für Informationen haben wir eigentlich zur Verfügung, um Städte zu entwickeln und zu planen und zu gestalten? Und ich bin ja Geograf, wie ich vorhin schon gesagt habe, und bin mit dem Flächennutzungsplan aufgewachsen. Und der Flächennutzungsplan repräsentiert eben nicht mehr dieses Tool, das Instrumentarium, über Städte und Räume nachzudenken. Wir müssen viel flexibler, auch kleinteiliger werden, um zu verstehen, was passt eigentlich wie zusammen. Beste Beispiel sind Gewerbegebiete. Also sind Gewerbegebiete eigentlich, die ja also historisch gewachsen, klar kommunalrechtlich legitimiert, sind das eigentlich genau die Räume, die wir in Zukunft brauchen? Oder brauchen wir nicht da auch viel mehr Vielfalt und Nutzungsmischung? Und in Adaptive City geht es genau darum, dass genau diese Planung und diese Anpassungsfähigkeit viel kurzfristiger, viel spontaner vonstatten geht. Ich würde aber schon sagen, dass das eher ein urbaner Trend ist, dass gerade die technischen Voraussetzungen sind in ländlichen Räumen da noch nicht angekommen. Und ich spreche zum Beispiel auch über Immobilien. Das sind da für mich auch Räume. Klar, eine besondere Art von Räumen, aber da gibt es gerade in Berlin tolle Immobilienprojekte, wo die Mieter und die Bauträger sagen, wir brauchen jetzt keinen klassischen Einzelhandel mehr im Erdgeschoss. Wir brauchen sowieso keine Autostellplätze mehr, viel zu teuer und unökonomisch. Sondern da sagen die Mieter, große Mieter, wir wollen doch eine durchgängige Mobilität für unsere Mitarbeiter. Das heißt, die machen in der Erdgeschosszone, da wo das Foyer ist, da wo der Eingangsbereich ist, da wo eigentlich die schönen Sessel stehen, ja, um zu warten. Da sind plötzlich Fahrradabstellanlagen in wirklich in prominentester Lage, weil sie sagen, das ist ökonomisch und renditetechnisch, ist das genau das Richtige, was wir dort brauchen. Und das sind für mich so Beispiele, so Ideen, die ich gerne natürlich transportieren will, die ich zeigen will, um anderen die Unsicherheit auch zu nehmen. Nein, du bist nicht allein. Es macht ökonomisch Sinn, genau solche Konzepte zu denken und umzusetzen. Dafür gibt es eine Nachfrage.
Wie beißt sich das oder kannibalisiert sich das aus deiner Sicht, dieser Kontrast von einerseits Räume neu denken, andererseits aber auch ein großer Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Städten? Wie passt das zusammen?
Es passt sehr, sehr gut zusammen, weil wir viele Flächenpotenziale in Städten und im Vorraum natürlich, in Vororten natürlich haben. Wir haben riesige Parkplatzareale, ja, die ich sofort umnutzen könnte. Wir können heute schon sagen, dass viele von diesen Parkplätzen halt eben überhaupt nicht genutzt werden. Ich bin ja im Beirat von der HOVOG, im kommunalen Wohnungsakteur hier in Berlin, einer der größten Vermieter Deutschlands, und da können wir das 1:1 auch so zeigen. Das heißt, es gibt extrem viel Raum und Platz, um neue Mehrfamilienhäuser, mehrgeschossiges Wohnen zu realisieren. Es braucht aber den Mut der politischen Entscheidungsträger zu sagen, ja genau, da führen wir eine Umwidmung durch und dafür passen wir auch den Flächennutzungsplan an. Und wow, ja, da ist das schon
ein sehr... Hast du das Gefühl, das ist in den Stadtverwaltungen angekommen, dieses Thema?
Nein, also es ist natürlich als Diskussionspunkt angekommen, aber gerade Berlin ist ja auch eine Stadt, die immer gerne 3 Schritte zurückgeht und dann nur 1 Schritt nach vorne. Und das ist leider schon ein sehr unangenehmes Beispiel. Wenn Paris gerade zeigt, was durch Mobilität und neue Städte ökonomisch gesehen möglich ist und diese Politik jetzt 1:1 an den Wahlurnen auch wieder unterstützt und getragen hat durch die Fortsetzung dieser Politik durch den neuen Bürgermeister, der Anne Hidalgo nachfolgt, aber von der gleichen Partei mit der gleichen Vorstellung von Stadt, Raum und Mobilität auftritt, dann fragt man sich, Leute, guckt ihr eigentlich nicht über den Tellerrand? Wir befinden uns in der größten ökonomischen Krise seit Jahrzehnten und ihr glaubt mit einem ständig weiter so und wie bisher, kommen wir da wieder raus? Nein, natürlich nicht. Also da wünsche ich mir
Offenheit.
Also
wie in vielen Bereichen einfach oft mehr Mut, ne?
Genau. Wie immer.
Auf jeden Fall. Jetzt nochmal zurück zur Busbranche. Was hast du für ein Gefühl oder ist das auch ein Thema im Report, Busbranche und KI? Wie passt das zusammen? Was werden wir da sehen in den nächsten Jahren?
Also es hat natürlich einen fundamentalen Einfluss darüber, wie überhaupt der Verkauf, das Marketing von solchen Produkten stattfindet. Einerseits, jetzt rein anbietertechnisch gesprochen, aber im Report analysiere ich tatsächlich auch den Einfluss der Reisekette. Oder der Einfluss von KI auf die Reisekette. Also wie informiere ich mich, wie buche ich, wie nehme ich teil? Und da sind wir heute schon mit Entwicklungen konfrontiert, von denen wir vor 2 Jahren gedacht hätten, das kann ja so nicht niemals Realität werden. Ich kann heute schon ein Reel bei Instagram kann ich an Expedia schicken und kriege 10 Sekunden später dann die Reiseempfehlung, die Hotelbuchungsvorschläge, kriege die gleichen Stimmungen. Ich kann mich bei Hotels einchecken, die scannen meine sozialen Medien. Wenn ich die Erlaubnis gebe, natürlich passen die Stimmung an, machen wir Vorschläge für Restaurants, für Settings und so weiter. Also gerade da im Bereich Reise gibt es extrem viel Einfluss. Wenn jetzt mal so ein Bus ausfällt auf so eine Reisefahrt, dann muss heute telefoniert werden, neues Hotel, wie kommen die Menschen von A nach B. Das funktioniert in Zukunft alles nur noch über Agenten in Sekunden oder in Minuten. Ich meine, wie oft sind wir damit konfrontiert, dass die Deutsche Bahn irgendwo stehen bleibt, irgendwo stecken bleibt und dann fange ich an, hektisch in meinen 20 Apps zu scrollen. Was bedeutet das jetzt? Kann ich hier aussteigen? Wie komme ich dann trotzdem zu meinem Veranstaltungsort? Das passiert in Zukunft alles automatisch. Das ist dann einfach da, diese Information. Und sie leitet mich an, Mobilität zu nutzen, die dann eben zur Verfügung steht. Und dafür muss Mobilität zur Verfügung stehen.
Und was würdest du einem Mobilitätsunternehmen raten? Wie bereite ich mich darauf vor? Welches Mindset bringe ich mit?
Also Offenheit natürlich und ständiges Lernen. Das heißt, ich kann das als Unternehmensführer, Lenker wahrscheinlich nicht alleine machen, sondern ich brauche ein Team, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die sich damit auseinandersetzt. Die zeitliche Dynamik, in diesem Technologieumfeld ist Wahnsinn. Es ist nicht zu begreifen, wie schnell das geht. Das heißt, es muss ständig gescannt werden, analysiert werden, verstanden werden, wie der Einfluss jetzt genau auf meine Branche ist. Habe ich weiterhin Pauschalreisen oder habe ich eigentlich nur einzelne Bausteine von Reisen? Habe ich nur so kleine Angebote, die dann aber von KI-Systemen zusammengesetzt werden, um Menschen eine höchst individuelle Reiseerfahrung mit auf den Weg zu geben? Das sind ganz, ganz zentrale Fragestellungen in der Organisation meiner Angebote, in der Organisation des Marketings. Und das kann ich wahrscheinlich nicht alleine machen, sondern da muss sich jemand mit auseinandersetzen, ausschließlich, um zu verstehen, was das für mein Unternehmen bedeutet.
Wenn du die Mobility Reports vergleichst, du hast ja schon, wie viel sind es inzwischen?
Das ist jetzt der vierte.
Gibt es grundlegende Trends, die sich verändert haben in diesen 4 Jahren? Oder würdest du sagen, es hat ein Feintuning und haben sich verschiedene Ebenen entwickelt? Oder würdest du sagen, da war ein Trend im ersten Report, den es so nicht mehr gibt?
Nein. Kann ich voller Überzeugung sagen, nein, es hat es tatsächlich nicht gegeben. Ich schreibe jetzt seit über 20 Jahren Trends. Von denen haben sich natürlich nicht alle realisiert. Aber einige sind jetzt so nach 20 Jahren wieder aufgepoppt und haben mich wieder besucht und haben gesagt, guckt noch mal hin. Jetzt geht's dann vielleicht doch los. Also ich habe einen Trend.
Das ist
Trend
immer eine Frage
drin.
Des Timings. Ne?
Es gehört natürlich auch zur Zukunftsforschung.
Na klar.
Und ich bin in der Timing, im Timing bin ich vielleicht nicht der Beste. Das ganz, ganz offen und ehrlich gesagt, da überschätze ich Entwicklung. Ja, wenn du dich mit einem Thema auseinandersetzt, glaubst du natürlich ganz oft, ja, ist klar, ist ja logisch, das kommt jetzt. Ich habe mich früher auch bei Mercedes, wir haben uns mit Smart Grids, mit intelligenten Energiesystemen, haben wir uns natürlich vor 20 Jahren schon mit auseinandergesetzt.
Auch ein Thema für einen Podcast, könnte man auch noch mal eine Stunde füllen.
Und es ist natürlich logisch, ja, alle Welt hat über Smart Grids gesprochen. Jetzt habe ich eine Grafik im Report drin, die zeigt, wo die einzelnen Länder bei der Smart Grid-Diffusion stehen. Deutschland hat nicht mal einen Balkenausschlag, der steht unter 1%. Und wir reden über das Thema seit 20 Jahren. Das hat mich fast umgehauen.
Aber dann haben wir doch noch viel Potenzial hier in Deutschland.
Wir haben extrem viel Potenzial, du.
Hervorragender Standort.
Das ist super. Das kann nicht besser sein.
Du sag mal, und der Mobility Reports, das ist ja nicht, also klar, du ist deine Gedanken, dein Input, aber die Inhalte kommen ja auch aus einem großen Netzwerk. Ne? Also mit wem hast du gesprochen für diesen Mobility Report? Wer sind so die größten Impulsgeber, die du aufnimmst?
Naja, also ich bin ja bei 30, 40, 50 Veranstaltungen pro Jahr. Wir unterhalten uns alle 2 Wochen über die Zukunft der Busmobilität. Das heißt, Input kommen aus Workshops, aus Vorträgen, aus anderen Konferenzen, die ich besuche, von anderen Speakern, denen ich zuhöre.
Du lebst langes Lernen.
Es geht ja nicht anders.
Na klar.
Jeder Zeitungsartikel, und ja, ich habe bis vor kurzem sogar noch Zeitungen gelesen, jeder Zeitungsartikel ist Zukunftsarbeit. Jede Internetrecherche ist Zukunftsarbeit. Und sei es durch Bestätigung oder sei es aber auch durch Infragestellung. Und das ist schon, kann auch schon anstrengend sein, weil du hast schon mit relativ vielen Informationen zu tun. Ich würde jetzt aber keine einzelne Person herausheben, von denen ich sage, oh wow, das war ein richtiger Bringer, sondern es ist einfach die Vielzahl der Stimmen. Einfach zuhören, verstehen, analysieren, umsetzen, schreiben.
Ich denke, viele sind jetzt neugierig geworden, Stefan, Mobilitätsreport. Ich will das sehen, ich will den in den Händen halten. Wie kommt man denn zu diesem Report?
Tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal über meine eigene Seite.
Wie ist diese Seite?
Also man kann es direkt über meine Website stefancarsten.net, ein Wort stefancarsten.net, da findet man den Link zum Shop. Denn ich habe gute und schlechte Erfahrungen mit Agenturen gemacht. Und gerade in diesen Zeiten sind die Agenturen auch Akteure, die die sich auch selber positionieren müssen in dieser Welt. Und die geben jetzt das Risiko, schieben sie jetzt langsam immer so auf die Autoren ab. Und da habe ich meine Konsequenzen draus gezogen.
Nicht mit mir.
Und ich habe das große Glück, tolle Sponsoren, das darf man, glaube ich, hier auch sagen, gefunden zu haben. Die
ist
DB Regio.
Ja?
DB Regio hat mich großartig unterstützt, ganz toll. Viluto hat mich toll unterstützt. Der Jobrad-Gründer Ulrich Prediger steckt dahinter. Dann Voi hat mich ganz toll unterstützt.
Sag kurz für unsere Zuhörer, was macht Voi?
Voi ist ein Sharing-Anbieter für Scooter, für Bikes, mit denen ich damals ursprünglich tatsächlich den ersten Scooter-Gen-Begriff geprägt habe in deren Podcast. Und da bin ich dann einfach dran geblieben.
Daher deine Leidenschaft für Scooter, ja? Ich verstehe.
Oder diese Idee, das anders zu analysieren und anders zu verstehen. Und dann natürlich der NAHSH und die Agentur Boy, die den Book Launch unterstützt haben. Also du siehst, es geht niemals alleine. Du kannst dich nicht alleine hinsetzen in dein Zimmer und einen Report schreiben, sondern du brauchst ein Netzwerk, was dich trägt. Vielen Dank dafür.
Das ist ein wunderbares Schlusswort auch, Stefan. Vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Einblicke in den Mobility Report. Und ich hoffe, dieser Podcast hat die Neugierde geweckt, ein bisschen tiefer in diesen Report einzutauchen. Danke, Stefan, Carsten, dass du hier warst.
Und ich danke dir, Kerstin, für jetzt die vierte Bus-to-Bus, die wir gemeinsam machen und viele, viele Jahre, die wir gemeinsam diese Themen bearbeiten. Toll.
Dankeschön, kann ich nur zurückgeben, Stefan. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste und Moderatorinnen. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 7. Staffel Bus-to-Talk. Wir laden euch ein auf unserer Website www.bus2bus.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus2Bus sowie alle unsere Podcast- und Newsroom-Artikel. Infos dazu findet ihr auch in unserer Shownote. Also stay tuned und abonniert gern Bus2Talk. Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus. Thank you.